SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Journalistin und Autorin Miriam Stein ist zu Gast. Kurzer Check auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die tagesaktuelle Reizbarkeit bei Ihnen?
5.
5, also mittendrin. Also nicht, dass ich Sorgen hatte, aber die Reizbarkeit der Frauen in den Wechseljahren ist unter anderem Thema mit Miriam Stein hier. Sex, Geld, Beziehungs- und Familienprobleme, das sollen für einige von uns auf jeden Fall Tabuthemen sein. Und um den eigenen Körper, Stimmungen und ein in der Folge schwieriges Miteinander, da geht's auch im Buch von Miriam Stein, Die gereizte Frau. Jetzt haben wir schon abgeklopfte Reizbarkeit, heute aktuell bei 5, liegt allerdings nicht an unserem Vorgespräch, möchte ich auch dazu sagen. Es dreht sich um die Wechseljahre. Sind die ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft?
Die sind definitiv ein Tabuthema in der Gesellschaft. Das ist was, was irgendwie schambehaftet ist und peinlich ist. Man weiß auch ehrlich gesagt ganz wenig darüber, außer die berühmte Hitzewallung. Mhm. Irgendwie wird's Frauen warm. Aber was darüber hinaus passiert, das wissen ehrlich gesagt viele Frauen selber nicht. Und ja, deswegen ist es absolut ein Tabuthema.
Und das ist ja nun mal eine sehr persönliche Sache. Und Wechseljahre zeigen sich auch bei verschiedenen Frauen unterschiedlich. Welche eigenen Erfahrungen waren denn so der Auslöser für das Buch?
Ich habe angefangen, ganz schlecht zu schlafen und das kannte ich nicht. Ich habe immer wie ein Baby geschlafen und plötzlich nicht mehr und dann wurde mir nachts heiß und ich dachte, es wäre lag an der Matratze und da war ich vielleicht Ende 30, Anfang 40 und hatte wirklich alles im Kopf, nur keine Wechseljahre. Und dann setzte sich das fest und dann kamen komische Hautsachen dazu und schlechte Laune und ich war sehr, sehr müde immer. Und das mochte ich nicht und dann habe ich angefangen zu googeln. Ich bin ja Journalistin, das machen wir dann so, wir googeln und recherchieren. Und dann stolperte ich über das Wort Perimenopause, was ich noch nie vorher gehört hatte. Und das ist das, was wir allgemein als Wechseljahre kennen, in dem eben der Hormonhaushalt von Frauen anfängt zu schwanken. Und diese Schwankungen können all diese Dinge auslösen, nämlich dass man schlecht schläft, dass man nachts schwitzt, dass man schlecht draufkommt. Und da dachte ich so, interessant, wieso weiß ich das denn alles gar nicht? Ich sehe mich ja als moderne, gebildete Frau und das war mir alles völlig unbekannt. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass man da eigentlich mal ein bisschen forschen und voranschreiten sollte. Und so ist dieses Buch zustande gekommen.
Jetzt gibt's ja keine Schablone für die Wechseljahre, so ein zeitliches Fenster zumindest. Wann kommen sie, wann gehen sie?
Da gibt es keine Schablone für. Das ist tatsächlich so individuell wie jede Frau selber. Es gibt auch Frauen, die gar nichts fühlen und haben. Also ein Drittel der Frauen sagt man ungefähr an die Frauen herzlichen Glückwunsch. Das ist super. Ich freue mich für alle Frauen, die keine Probleme haben.
Aber gut, das ist dann wirklich der Idealfall wahrscheinlich. Aber wenn man die Wechseljahre kaum bis gar nicht spürt, wie schlimm kann es denn sein? Also Schwitzen und Schlafstörungen sind das eine, aber es geht noch heftiger.
Es gibt Depressionen zum Beispiel, gehören dazu ganz große Fragen. Selbstwertgefühl. Das kann auch so sein, dass sich Hitzewallungen wie Panikattacken anfühlen. Also ich glaube, was bei Frauen, die was spüren, vielleicht gemeinschaftlich ist, ist, dass man das Gefühl hat, man verändert sich. Man ist nicht mehr ganz man selber. Und das ist ja wie ein Kontrollverlust. Und was man zum Beispiel auch nicht weiß und was vielleicht ein bisschen eklig ist, ist, dass die Natur gibt nochmal alles am Ende. Es ist nicht so, dass die Periode direkt ausbleibt oder dass man gar nichts mehr hat, sondern im Gegenteil. Es wird nochmal blutig und splatterhaft und man hat richtig viel öfter die Tage und stärker und ist ja irgendwie auch eine Frechheit. Also von der Biologie. Und all diese Dinge wusste ich nicht. Und wenn man darunter leidet, wenn einem das widerfährt, das kann den eigenen Handlungsradius schon einschränken.
Fehlende Informationen werden unter anderem bemängelt. Aber ganz ehrlich, Ratgeber gibt's doch ganz viele, ob im Buchladen oder im Internet. Aber das reicht nicht.
Das sind Ratgeber, die sich in erster Linie mit Befindlichkeiten auseinandersetzen. Das ist toll, dass es das gibt und es ist hilfreich. Hilfreich wäre aber auch, wenn Ärztinnen und Ärzte entsprechend ausgebildet würden. Und das ist im Augenblick leider nicht so. Im Grundstudium kommen die Wechseljahre gar nicht vor und selbst im Aufbaustudium Gynäkologie untergeordnet, weil es natürlich um die Fruchtbarkeit geht, um Geburtsheilkunde und so weiter und so fort. Das heißt, die Frau ab 40 fällt da so ein bisschen über die Kante.
Aha.
Und da gibt es tatsächlich ganz wenig Wissen. Es wird nicht genug geforscht. Es gibt ganz wenig Forschung zu dem Thema. Das heißt, das, was wir in den Ratgebern haben, sind Umgehensweisen. Das heißt, mir wird warm, was mache ich damit? Ich fühle mich komisch,
wie gesagt, schlecht.
Das ist nicht lustig, ne? Ja. Das hat alles seine Existenzberechtigung. Aber wie gesagt, harte Fakten, wie wir sagen, sind ja auch manchmal hilfreich. Und davon gibt es ganz wenige. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Anatomie der Frau ist noch nicht 100% erforscht. Es gibt immer noch weiße Flecken im Geburtstrakt. Und das ist ja bei der Menschheit, die auf dem Mond war, und irgendwie überraschend, finde ich. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz schnöder Sexismus ist, würden Männer, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, unter ähnlichen Symptomen leiden, zum Beispiel Starkblutungen, gäbe es da bestimmt mehr harte Fakten, da bin ich mir ganz sicher.
Das heißt, die Forschung wäre dann tatsächlich, ist jetzt natürlich eine Behauptung, aber da sagen Sie, die Forschung wäre, wenn das ein Männerproblem wäre, deutlich weiter.
Also wenn ich jetzt bei den Wechseljahren bleibe und bei, wie gesagt, starken Blutungen und Hitzewallungen und durchgeschwitzten Nachthemden, ich bin mir sicher, wenn das unseren Staats- und Landesvätern passieren würde, wenn das unseren Vorstandsvorsitzenden, dann gäbe es da eine Lösung. Stellen Sie sich mal vor, bevor Sie hier morgens in den Sender fahren, wachen Sie durchgeschwitzt auf. Sie würden schon dafür sorgen, dass es da Abhilfe gibt.
Das ist ja verrückt. Okay, aber bei allen Ratgebern, die dann nicht helfen oder die nur oberflächlich das Thema anreißen, Sie hatten es eben auch schon gesagt, in der Medizin, in der frauenärztlichen Praxis, da wird einem dann auch nicht geholfen. Also da gibt es dann auch keine dementsprechende Vorbereitung auf das Thema.
Es gibt einfach in der medizinischen Versorgung in Deutschland nicht genug Budget für die Menopause. Also alle Krankheiten haben Nummern. Die Menopause ist keine Krankheit. Deswegen ist das mit der Nummer sowieso schwierig. Es gibt eine, die muss man aber suchen. Und ich glaube, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es ist eine niedrige zweistellige Zahl, die die Gynäkologin oder der Gynäkologe dann abrechnen kann. Und wenn ich da die entsprechende Ärztin wäre, würde ich mir auch lieber Fertilität oder irgendwas suchen, wo ich ein bisschen Geld verdiene. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem der Versorgungsgerechtigkeit. Und da kommen wir auch auf Ihre Frage vom Anfang zurück. Deswegen ist die Menopause überhaupt kein privates Thema. Es ist letztendlich sogar ein sehr politisches Thema, weil wir werden älter in der deutschen Gesellschaft. Und es kann einfach meines Erachtens nicht sein, dass die Hälfte der deutschen Gesellschaft über 45 keine umfassende medizinische Versorgung hat.
Das sind ja alles Ergebnisse Ihrer Recherche für Ihr Buch. Wir hatten angefangen mit der Reizbarkeit und der Skala. Da waren wir bei 5. Aber in dieser Recherche, wie kann ich mir das vorstellen? Dann bekommt man automatisch schon Hitzewallungen und es staut sich was an?
Also bei der Versorgungssituation, da bekommt man richtig Hitzewallungen. Da ist man auch wirklich mehr als nur leicht gereizt. Ich wusste das, wie gesagt, alles nicht. Genauso wie ich nichts über die Perimenopause und über Symptomatiken wusste, war mir auch nicht bewusst, wie wenig Forschung, wie wenig Versorgung es gibt. Und das ist ärgerlich. Und ich habe auch mit Frauen gesprochen, die sich so schlecht beraten fühlen, dass sie gar nicht mehr zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Was dann wiederum, und da ist es dann auch tatsächlich, da wird es dann sehr virulent und da werden einfach Frauen krank und haben weniger Lebenserwartung.
Und Sie haben ja auch für Ihre Recherche mehrere Ärztinnen und Ärzte besucht. Haben Sie sich mit denen dann nachher mit Ihren Rechercheergebnissen auch auseinandergesetzt? Also das denen mal auf den Tisch gelegt?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich habe mit einer Politologin gesprochen, die eine große Studie für die Charité in Berlin gemacht hat im Jahre 2006. Mit der habe ich mich sehr lange darüber unterhalten und wir würden uns natürlich alle wünschen, dass es mehr Forschungsgelder geben würde für dieses Thema, dass mehr Forschung in Sachen Menopause und Wechseljahre betrieben werden könnte. Ich war auch bei Sheila Delis, die ja selber auch ein tolles Buch über die Wechseljahre geschrieben hat, Woman on Fire. Und Sheila Delis hat mich sehr gut behandelt, sagte aber eben auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, dass man geduldig mit denen sein sollte, weil es eben so wenig Handlungsspielraum gibt, aufgrund von finanziellen und ausbildungstechnischen Möglichkeiten.
Amüsant fand ich in einem Interview zu dem Thema Wechseljahre die Frage, wie man denn einem Außerirdischen das erklären könnte. Und dann die Frage, und wie einem Mann? Sind wir Männer so halbe Außerirdische, was das angeht?
Ich glaube nicht, dass sie Außerirdische sind. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, zu dem wir erzogen wurden. Das ist eben eins, was privat ist und das geht nur Frauen was an. Und ich glaube, dass wir Fruchtbarkeit und Sexappeal so eng miteinander verknüpft haben in den letzten Jahren, dass man einfach dieses Bild im Kopf hat, auch als Frau, dass man nicht mehr begehrenswert sein kann, wenn man eben nicht mehr fruchtbar ist. Also das heißt, wenn sich die Wechseljahre vollzogen haben. Und man hat ja auch dieses Bild vom Austrocknen und das ist natürlich alles andere als sexy. Bei den Mormonen dürften sie sich, wenn ihre Frau die Wechseljahre durchschritten hat, eine neue suchen, die fruchtbar ist. Und früher war die Lebenserwartung nicht so hoch, da stand dann irgendwie das Ableben um die Ecke. Und ich glaube, dass da ist man über Jahre konditioniert worden, als Mann eben zu sagen, huch, da habe ich gar nichts mit zu tun.
Ist nicht meine Baustelle. Ist das Thema für Sie anstrengender, mit mir zu besprechen, mit einem Mann als mit einer Frau, weil mir vielleicht gewisse Grunderfahrungen, Grundwissen fehlt?
Nee, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja jetzt ein Jahr darauf vorbereitet, in der Recherche zum Buch und in dem Buch
schreiben. Mit jedem drüber zu sprechen dann, ja?
Mit jedem drüber zu sprechen und vor allem Männern drüber zu sprechen, ehrlich gesagt.
Danke.
Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir gesamtgesellschaftlich drüber sprechen. Es betrifft, wie gesagt, die Wechseljahre betreffen die Hälfte aller Menschen direkt, nämlich die Frauen, und die andere Hälfte indirekt, die Männer. Sie haben eine Partnerin, Sie haben hier Kolleginnen im Haus und deswegen, es macht mir Spaß, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass Frauen lernen, mit Männern, ob das jetzt ihre Partner sind oder ihre Kollegen, über die Wechseljahre zu sprechen.
Ich habe halt nur im Vorfeld, im Vorlauf der Sendung so gemerkt, dass als es dann darum ging, ach du handelst das Thema Wechseljahre, ja, da bin ich ja mal gespannt, dass man eher davon ausgegangen ist, hier müsste jetzt eine Frau sitzen und sich mit einer Frau unterhalten.
Weil es eben um die Verständnisfrage geht, um die Empathie. Frauen haben ihre Tage, Frauen haben dann irgendwann ihre Tage nicht mehr, sie nicht. Aber wir haben ja auch eingehend darüber gesprochen, dass vor 30 Jahren gingen Männer nicht mit in den Kreissaal und waren nicht bei der Geburt ihrer Kinder dabei. Das sehen wir heute auch anders. Und ich glaube, dass das alles Schritte in die richtige Richtung sind, dass man nämlich sagt, man erlebt diese körperlichen Veränderungen zusammen. Als Paar oder eben auch als Gesellschaft im weiteren Sinne.
Okay, welche Rolle habe ich einzunehmen während der Wechseljahre meiner Frau, meiner oder auch von Bekannten und Freunden? Was kann ich da tun? Wie kann ich Hilfe leisten?
Zuhören, würde ich sagen, als
kann
erstes.
Ich.
Geduld und ein bisschen, also es kann eben sein, eine Auswirkung der Wechseljahre ist eben tatsächlich auf die Laune, dass eben die Reizbarkeit, die eingehend erwähnte, ja, dass die tatsächlich höher gehen kann als 5 und auch höher als 8. Und dass man da eben ein bisschen Geduld und Verständnis mitbringt. Wie gesagt, wir haben über so viele Jahre mit cholerischen, schreienden Männern eben jetzt am Arbeitsplatz gelebt. Das vergibt man. Man sollte meines Erachtens, Sie sollten Ihren Kolleginnen, wenn die mal, keine Ahnung, in Tränen ausbrechen oder wütend werden, das genauso vergeben und nachsehen.
Also ich würde auch eher eine weinende Frau gegen einen cholerischen Mann tauschen in der Redaktion.
Das ist Ansichtssache, aber super, auf jeden Fall.
Hat das Recherchieren und Schreiben des Buches Die gereizte Frau eigentlich geholfen, mit den eigenen Wechseljahren besser klarzukommen oder?
Ja, natürlich. Also ich glaube ja, dass Wissen ganz viel ausmacht und dass eben, wenn man nicht überrascht ist oder sich nicht verstecken oder schämen muss, dass es einem tatsächlich direkt besser geht. Ernährung und Sport erleichtern die Wechseljahre immens. Natürlich hat mir das geholfen, klar.
Ernährung und Sport, Sie sprechen es gerade schon an. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung, es gibt ja auch starken Hautausschlag, Unreinheiten, Rosacea heißt es dann, dass es bis hin zu Knötchen und kleinen Eiterbläschen im Gesicht kommen kann. Wenn ich jetzt eine so entzündete Hauterkrankung habe aufgrund der Wechseljahre, dann wird mir oft genug wahrscheinlich als Frau ein ziemlicher Donner aus der Medikamentenabteilung verschrieben.
Es ist so, dass es, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und Rosazea gibt. Es gibt aufgrund von hormonellen Schwankungen Hauterkrankungen. Und in meinem Fall, ich hatte immer Glück, ich hatte immer gute Haut und ich war total überrascht. Und ich muss sagen, es hat mich auch, fand ich richtig schlimm, dass ich plötzlich das ganze Gesicht voller Pusteln hatte.
Ja.
Und ich habe erstmal 3 unterschiedliche Antibiotika bekommen. Damit ging es weg, aber das ist halt über einen langen, langen Zeitraum. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwann meine Ernährung umgestellt habe, weil es auch immer wieder kam. Und da wurde es tatsächlich deutlich besser. Und grundsätzlich, es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich fast alles verbessern. Weniger Zucker, weniger rotes Fleisch, weniger Weizenmehl. Und das ist jetzt wirklich nicht nur auf die Perimenopause oder Rosacea beschränkt, sondern einfach auf die aufs allgemeine Wohlsein. Aber es hat unheimlich gut geholfen, ehrlich gesagt, keinen Zucker mehr zu essen für die Haut.
Und das ging dann über was für einen Zeitraum?
Das einmal, als ich ganz schlimmen Schub Rosacea hatte, da war das wirklich bestimmt 12 Wochen. Und ganz ehrlich, wenn man einmal drinsteckt im Zuckerfreien, Dann geht's auch besser als am Anfang. Ich kann das nicht komplett durchziehen, möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich auch finde, dass man auch in der Menopause das Leben noch genießen sollte ab und zu.
Guter Hinweis, ja.
Das kann man auch selbst ein bisschen steuern, aber drauf zu achten hilft auf jeden Fall, hat mir geholfen.
Hat das denn grundsätzlich Ihr Leben so ein bisschen verändert? Also haben Sie was mitgenommen, wenn Sie jetzt sagen, Ernährung umgestellt, dass es davon immer noch Teile auch dann jetzt gibt, wo Sie sagen, daran halte ich fest?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Tatsache, dass zum Beispiel rotes Fleisch für Frauen in der Menopause manchmal schwierig ist, weil es eben den Östrogenhaushalt durcheinander bringt, das hat mir auf jeden Fall was gebracht. Das habe ich fast ganz vom Speiseplan genommen. Ich glaube einfach, also ich habe sowieso gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich zum Beispiel in meinem persönlichen Fall keine Laktose zu mir nehme. Das tut mir nicht gut. Mehr Gemüse. Und ich glaube, das hat einfach, wenn man anfängt, tatsächlich umzustellen und merkt, dass es einem besser geht, dann fällt es einem nicht mehr so schwer. Ich war auch kritisch vorher. Wie gesagt, ich arbeite bei einem Fashion-Magazin, habe gedacht, so jetzt beuge ich mich dem, jetzt bin ich wie alle Frauen und esse keinen Zucker mehr und esse nur noch Grünzeug, ist ja schrecklich. Und musste dann aber doch einsehen, dass es tatsächlich hilft. Aber in Maßen, wie gesagt, Genuss ist auch, halte ich für total wichtig. Und ich glaube, da kann jeder Mensch sein eigenes Maß finden.
Noch ganz kurz, welche Erkenntnis bleibt, haben Wechseljahre überhaupt irgendeinen positiven Aspekt?
Die haben total, also ich würde sagen, gar nicht nur einen, sondern diverse positive Effekte. Aber einer ist zum Beispiel, dass der Östrogenhaushalt bei Frauen natürlich diese Fürsorge so ein bisschen mitsteuert, dass man sich eben um das Wohl anderer kümmert und wie gesagt, Familie und Community mitversorgt. Das geht nicht ganz weg, um Gottes Willen, aber dadurch, dass das Östrogen weniger wird und das Testosteron höher, ist es eben für Frauen leichter, selbstbestimmter zu sein, den eigenen Bedürfnissen zu folgen und eben nicht mehr so sehr darauf zu achten, was andere denken.
Miriam Stein in SWR1 Leute und ich könnte auch sagen Miriam Jung-Minenstein. Wie setzt sich der Name so zusammen? Wie kommt es dazu?
Ich bin in Südkorea geboren und bin dort ausgesetzt worden und war dann Findelkind und war im Kinderheim und in der Pflegefamilie und bin dann nach Deutschland adoptiert worden. Und um auszureisen, braucht man natürlich einen Pass und da hat die koreanische Behörde mir einen Namen gegeben. Park ist der Nachname, das ist so wie Meier hier und Jungmin war der Vorname und den haben meine Eltern behalten.
Und das heißt, als Kind, als Säugling in einem Schuhkarton, das heißt, der Name wird einem gegeben und ein Geburtsdatum wird einem dann auch nochmal so verpasst?
Ja, genau. Das ist auch alles so Pi mal Daumen, ja.
Und da habe ich dann auch gelesen, Sie haben auch 2 Geburtsdaten eigentlich. Oder zumindest 2 Tage, an denen Sie Geburtstag feiern.
Naja, es ist so, dass familiär wurde dann der Tag gefeiert, an dem ich in Deutschland angekommen bin, ein Ankunftstag. Und das ist halt tatsächlich ein präziser Tag. Meine Eltern wissen ja, wann ich in Deutschland angekommen bin. Und wie gesagt, dieses Geburtsdatum ist ja so ein bisschen Fantasie. Und deswegen haben wir das früher beides gefeiert.
Da begann dann das dokumentierte Leben.
Genau, richtig.
Und dann haben Sie sich vor Jahren schon für das Buch Berlin, Soul, Berlin auf die Suche Ihrer eigenen Geschichte gemacht. Wie erfolgreich waren Sie da?
Das war nicht erfolgreich. Das ist für Kinder, die in den 70ern in Südkorea geboren sind, eigentlich nicht möglich. Das war ein Dritte Weltland zu der Zeit. Es gibt selbst von, normal geborenen koreanischen Kindern ganz wenig Aufzeichnungen und Geburtsdaten. Es ist auch ganz normal, dass die ihren Geburtstag nicht genau wissen. Und da kann man nichts machen. Man wird das nicht rausfinden, wann ich geboren wurde und wer meine Eltern sind.
Ist das frustrierend?
Ist komisch, ganz ehrlich manchmal. Also jetzt vor allem, wenn wir über diese ganzen medizinischen Themen reden. Ja. Das ist, geht ja auch viel über Genetik. Das ist natürlich immer seltsam, wenn man so gar nichts über sich weiß. Aber es ist natürlich so, dass es jetzt, ich bin 45, es ist Teil meiner Geschichte. Ich hatte eine Familie oder habe eine Familie in Deutschland. Da kann man schon mit leben.
War es dann das trotzdem wert, diese Recherche, dieses Buch, diese Reise sozusagen in die eigene Vergangenheit? Oder würden Sie jetzt im Leben genauso dastehen ohne?
Ich glaube schon, dass das ganz wichtig war und ist. Ich finde auch die tatsächlich die Auseinandersetzung mit koreanischer Kultur wahnsinnig spannend und toll. Ich bin auch da auf eine gewisse Art natürlich stolz drauf, dass es diese Seite in mir auch gibt. Ich glaube, dass es mich als Person total bereichert hat. Auch das Land selber übrigens, was ich für extrem reisenswert halte. Deswegen, nee, das war schon super.
Und das erste Mal bewusst in Südkorea dann gewesen zu sein, was war das für ein Moment?
Es ist halt komisch, weil natürlich ich in Deutschland auch oft in Erklärungsnot bin. Wo kommen Sie denn her und wieso heißen Sie der Miriam Stein? Das klingt ja so deutsch und so jüdisch und wie passt das denn zu Ihrem Gesicht? Und deswegen hatte ich natürlich gedacht, gut, in Korea muss ich mich dann nicht mehr erklären, was natürlich weit gefehlt ist, weil ich spreche kein Koreanisch und ich habe nichts verstanden und habe dann doch gemerkt, dass natürlich die deutsche Sozialisierung auch ein großer Teil von mir ist und trotzdem fand ich es, wie gesagt, ganz toll. Koreanische Menschen sind wahnsinnig gastfreundlich und herzlich und das war schon auch super.
Und ohne die Sprache gibt es trotzdem halt eine Bindung zum Land Südkorea?
Die ist natürlich auch in meinem Kopf und die ist, wie gesagt, koreanische Menschen haben das Gefühl, dass sie sehr miteinander verbunden sind. Aber klar, wie gesagt, ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich habe ein Kind, das sehr koreanisch aussieht. Allein das ist natürlich ein Spiegelbild, was ich jeden Tag sehe und das ist natürlich eine eindeutige Verbindung nach Südkorea.
Über die Suche nach der eigenen Herkunft hat Miriam Stein schon vor Jahren das Buch Berlin Soul Berlin geschrieben. Knapp 3.800 Kinder wurden 2020 in Deutschland adoptiert. Stark rückgängig sind dabei Adoptionen aus dem Ausland. Mit Ihrer Geschichte im Hinterkopf, ist das eine gute Entwicklung?
So losgelöst ist das natürlich schwer zu sagen, aber grundsätzlich finde ich das erfreulich, wenn die Waisenkinder im eigenen Land vermittelt werden. Weil ich glaube schon, dass man da in den 60er und 70er und auch 80er Jahren noch eine sehr romantisierte Vorstellung davon hat, ein Kind aus einem sogenannten armen Land in den Westen zu holen und dort aufzuziehen. Ich glaube halt, dass es dass da einfach Abhängigkeiten zwischen Adoptivfamilien und Kindern geschaffen wurden, auch kulturelle Unterschiede, die man damals noch nicht berechnen konnte. Und deswegen, ja, es ist Adoptionen sind wertvoll und wichtig und toll. Und es ist aber auch gut, wenn die Kinder im eigenen Land vermittelt werden können.
Um vielleicht so einen gewissen Eindruck zu bekommen, was ist denn das besonders Schwierige für Adoptionskinder, wenn sie aus dem Ausland hier hinkommen? Also was haben Sie erlebt?
Das ist im Grunde fast wie die Menopause. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ja. Ich glaube nicht, dass man, also ich möchte
auch
sehr...
Auch da keine Schablone?
Auch da keine Schablone. Ich möchte weder für alle menopausalen Frauen noch für alle international Adoptierten in Deutschland sprechen.
Nein, aber deshalb frage ich ja, was Sie erlebt haben.
Ich habe tatsächlich einfach, aber wie gesagt, auch da sprechen wir über eine andere Zeit. Wir sprechen über die 80er Jahre und da war im Grunde die Durchmischung eine andere. Es gab halt viel weniger, es gab kein Internet, es gab viel weniger Berührungspunkte mit anderen Kulturen. Und im Grunde war die südkoreanische Kultur meinen deutschen Eltern sehr fremd. Und man wurde angesprochen, wie sieht denn das Kind aus und wie sieht denn der Vater aus? Und meine Mutter wurde immer wieder gefragt, warum denn dieses Kind so asiatisch sei. Und damit wächst man natürlich auf, mit dieser Erklärungsnot, von der ich vorhin sprach. Und das prägt einen und das definiert so ein bisschen den Heimatbegriff. Und ich lebe ja, also, was heißt, ich lebe gerne in Deutschland. Das ist mein Zuhause. Ich finde es super hier. Das ist manchmal schwierig, immer wieder zu erklären, dass es ja mein Zuhause ist und dass ich auch kein anderes habe.
Ist das dann auch so die Erklärung dafür, Sie sagen, dass sich in der Zeit, als Sie Jugendliche waren, sich so eine gewisse Wut angestaut hatte bei Ihnen, mit der Sie ja dann auch klarkommen mussten. Wut auch aufs System, was einem irgendwie sagt, hey, wir sind alle gleich und wir sind dann eben doch nicht alle gleich.
Das also die Reizbarkeit war definitiv höher als 5, als heute Morgen. Ja. Ich glaube aber, dass natürlich diese Abgrenzung in der Pubertät, ne, die ersten Pubertät, man sagt ja auch oft, die Menopause sei die zweite Pubertät, da musste ich mich selbst suchen. Ich glaube wirklich, dass man das überdenken muss. Und es ist immer noch so, dass Leute verärgert reagieren, aber es ist doch egal, wie du aussiehst. Auch Freunde von mir, lange Freunde, die sagen, es ist doch egal, wie du aussiehst. Und ist es nicht immer ganz. Und wie gesagt, in Berlin, das kann auch ganz nett gemeint sein, da wird halt oft Englisch mit mir gesprochen. Ist es höflich oder ist es übergriffig, ist die Frage. Und das bleibt und das ist jetzt einfach Teil meines Lebens und ich bin da nicht mehr gereizt. Ich finde, ich kann das ganz gut jetzt für mich einordnen.
Aber Sie haben gesagt, Ihr Sohn, Ihr Kind sieht koreanisch aus. Und heißt das, Sie nehmen etwas aus Ihren eigenen Erfahrungen mit, was sozusagen sein Leben angeht, wie man ihn vorbereitet, wie man ihn erzieht?
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mein Sohn wird im 21. Jahrhundert in Schöneberg-Kreuzberg in Berlin groß. Das ist wirklich eine andere Kindheit als die, die ich in Osnabrück hatte. In einem sehr diversen Umfeld, einem sehr aufgeklärten Umfeld. Und das ist gut. Und das war mir wichtig, dass er das hat, dieses Umfeld.
So, was haben wir heute so ein bisschen ausgearbeitet? Wechseljahre werden unterschätzt. Es geschieht keine richtige Vorbereitung oder Aufklärung darüber. Und in der Gesellschaft könnte es ein paar Punkte geben, dass man besser darauf eingeht. Im Job zum Beispiel. Wie?
Wie gesagt, man könnte tatsächlich so eine Art Aufklärung auch im Job machen. Das gibt es ja nämlich erste Pilotprojekte in Großbritannien. Vodafone zum Beispiel hat ein groß angelegtes Menopausenprogramm eingeführt, Channel 4. Auch, dass eben Menschen geschult werden, dass Frauen, wenn ihnen warm wird, einen Tischventilator bekommen. Und bevor jetzt alle denken, das ist doch albern, ist es nicht. Wir müssen ja dran denken, dass wir auch diese schönen Stehtische jetzt bekommen, wenn wir Rückenschmerzen haben. Da lacht ja auch keiner drüber. Deswegen sollte auch keiner über eine Frau lachen, die sich einen Ventilator an den Schreibtisch stellt, weil ihr warm wird. Ich glaube, da, wie gesagt, ein Verständnis und Redebedarf. Und ich glaube, da ist dann schon einiges getan.
Und ist Großbritannien da so der absolute Vorreiter?
Großbritannien ist tatsächlich am weitesten, was die Menopausendebatte angeht. Ja.
Und gibt es ähnliche Tendenzen irgendwo bei uns in Deutschland?
Ich habe eine Dame interviewt, die Susanne Liedtke heißt und ein tolles Startup namens Nobody Told Me gegründet hat. Und die fängt jetzt tatsächlich an, Unternehmen zu beraten, wie sie denn auf menopausale Mitarbeiterinnen eingehen können.
Was ist denn so dann Ihr Gefühl? Wie lange dauert das, dass wir da vielleicht einen deutlich gesünderen Umgang mit dem Thema alleine auf Jobbasis bei uns haben?
Ich denke ganz viel an die an die Periodenaktivistinnen, die ja die Tamponsteuer in Deutschland gegeben haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange das gedauert hat. Das dauert bestimmt ein paar Jahre. Da kann und möchte ich auch nicht die Einzige bleiben. Es gibt einige wenige Menopausenaktivistinnen in Deutschland und ich denke, wenn wir uns zusammenschließen, dann wird es sicherlich werden. Aber wie gesagt, es wird immer mehr Frauen geben, die in die Wechseljahre kommen, weil wir einfach als Gesellschaft älter werden.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich meine, so ein Buch zu schreiben ist das eine, aber werden Sie damit auch gehört? Geht man auf Sie zu und sagt, kommen Sie mal in unser Unternehmen und erzählen uns was?
Mein Buch kommt ja heute erst raus.
Ja.
Deswegen müssten wir da vielleicht in vier
ich frag nach.
Wochen.
Genau.
Es wäre wünschenswert, sagen wir so, vielleicht auch nicht unbedingt ich, vielleicht lieber Susanne Liedtke, aber ja, das ist natürlich total gewünscht. Das wollen wir. Wir wollen natürlich, dass man auch mit Unternehmen darüber spricht, klar.
Die gereizte Frau kommt heute raus. Und was ist das für ein Gefühl, mit diesem Thema sozusagen sich der Öffentlichkeit zu stellen?
Jetzt, wo es passiert ist, bin ich wahnsinnig stolz und finde es super. Vorher habe ich auch wirklich Angst davor gehabt und war gereizt, weil es rauskommt. Aber jetzt freue ich mich. Ich bekomme viel Zuspruch von Frauen in den Wechseljahren und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Redebedarf und sehr viel Debattenbedarf.
Was kann jeder von uns machen?
Um die Wechseljahre publiker oder besser damit umzugehen. Ich glaube, wir müssen wirklich ganz doof mehr Gespräche wie dieses führen. Wir müssen uns darüber unterhalten, wir müssen Bilder schaffen, wir müssen mehr Frauen im mittleren Alter in der Öffentlichkeit positionieren, ob das jetzt in Filmen ist oder in Werbeanzeigen, in der Modewelt. Und zwar in normalen Positionen, nicht als Mütter, nicht als Omas, sondern in jeglicher erdenklichen Form. Und ich glaube halt, dass dieses alte Bild, dass eben zum Beispiel Schauspielerinnen über 40 keine Rollen mehr bekommen, außer eben Mütter und dann später Omas, all diese Dinge sollten wir gemeinsam überdenken. Und ich glaube, so wie wir eben die Bilder von der männlichen Midlife-Crisis haben, ich glaube, es geht ganz viel um die Veräußerung. Und das ist anerkannt, darüber reden wir seit Jahren. Und ähnlichen Diskurs würde ich mir da auch über die Menopause wünschen.
Aber geht es nicht um was viel Grundsätzlicheres eigentlich auch? Dass es also nämlich die Erwartungshaltung an die Frau. Sie haben mal gesagt, der Wert einer Frau wird an ihrer Fruchtbarkeit gemessen.
Das ist eben das alte Bild. Die gesellschaftliche Rolle der Frau in der Rolle ist, Mutter zu sein und für die nächste Generation zu sorgen. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren glücklicherweise massiv verändert. Und genau da müssen wir eben neue Rollen für Frauen im mittleren Alter und auch darüber hinaus finden.
Jetzt will ich keine Stimmungsbremse sein, aber ein Buch wie Die gereizte Frau auf den Markt zu bringen, reicht das dann?
Nein, auf keinen Fall. Wir brauchen Bücher und wir brauchen mehr Bücher und wir brauchen, wie gesagt, ein Gespräch darüber. Wir brauchen, ich würde mir auch wünschen, dass Frauen, die im öffentlichen Leben stehen, über ihre Wechseljahre sprechen. Und darüber sprechen, ob und welche Symptome sie hatten, um eben andere Frauen zu ermutigen und zu sagen, man kann darüber sprechen und es ist nicht schlimm, es ist nicht schamhaft, es ist nichts Ekliges und man ist als Frau vor allem auch nicht weniger wert, wenn man nicht mehr fruchtbar ist.
Also eine Selbstverständlichkeit, dieses Thema zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Sie haben es gerade gesagt, mehr Bücher schreiben. Wie sieht es denn dann bei Ihnen aus? Nehmen Sie sich einer neuen Problemzone, gesellschaftlichen Problemzone an in Ihrem neuen Buch oder sagen Sie, ich habe jetzt gerade erstmal mit dem genug zu tun?
Wir sagen ja, es bringt so ein bisschen Unglück, über zukünftige Probleme, zukünftige Projekte zu sprechen, aber ich werde definitiv weiter Bücher schreiben und ich würde mich tatsächlich auch gerne weiterhin mit Frauengesundheit jenseits der 40 beschäftigen. Wer weiß, ich habe jetzt so viele Geschichten erzählt bekommen von Frauen über 40, die bei Ärztinnen und Ärzten sich nicht ernst genommen gefühlt haben. Vielleicht kann man einfach solche Geschichten mal sammeln. Man könnte vielleicht Umsätze nehmen und die in die Forschung stecken. Ich habe da ganz viele Ideen, wie man weiter mit gereizten Frauen arbeiten könnte.
Soll ich die gereizte Frau noch mal kurz aufnehmen? Die Skala 1 bis 10 am Ende der Sendung. Wo liegen wir jetzt? Wir sind reingegangen mit einer 5 bei Ihnen.
Wir sind reingegangen mit einer 5. Jetzt fühle ich mich deutlich weniger gereizt. Ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch. Und wie gesagt, das ist ja der Anfang von gesellschaftlicher Debatte, dass wir eben zwischen Mann und Frau über die Wechseljahre sprechen können. Und das finde ich super. Das finde ich auch sehr entspannend, ehrlich gesagt.
Also mehr als eine 5 hätte mich jetzt auch wirklich sehr nachdenklich gestimmt, muss ich sagen. Vielen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Miriam Stein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.